Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema heute ist ein schwieriges Thema. Und ich hoffe, ich werde keinen von euch irgendwie verletzen in seinen Überlegungen und Denken. Denn heute geht es um Irrlehre. Der Titel der Predigt heißt Irrlehre, ein Zeichen der Endzeit. Und wenn noch irgendwelche Fragen aufkommen wegen der Dinge, die ich ansprechen werde, dann bin ich gern bereit, nach dem Gottesdienst euch die Fragen, die dann noch sind, zu beantworten. Wir haben gerade in der Lesung von Matthäus 24 gehört, dass unser Herr Jesus Christus den Aposteln und uns mehrere endzeitliche Zeichen voraussagt. Zeichen, an denen wir erkennen sollen, dass wir uns und wann wir uns am Ende der Zeiten befinden. Eine Zeit, die abläuft seit der Himmelfahrt Jesu Christi und die am Tag seiner zweiten Wiederkunft auf die Erde ihr Ende finden wird. Kurz gesagt, die Endzeit. Und während dieser letzten Zeit wird es immer wieder und immer häufiger zu Kriegen, Kriegsgerüchten, zu Hungersnöten, Seuchen und Erdbeben und zu steigender Gesetzeslosigkeit kommen. Christen werden zunehmend verfolgt und gehasst werden von Nichtchristen. Sogar untereinander werden sich Christen in der Gemeinde gegenseitig verraten und hassen, sagt der Herr. Ja, wie Geburtswehen, die in dieser Zeit immer schneller, immer öfter kommen und man nicht genau weiß, wann der Herr genau wiederkommt, weil man nie weiß, welche Geburtswehe ist die letzte Wehe. Und das Böse wird auch keinen Halt machen vor den geistlichen Lehrern in der Kirche Christi. Bereits Jesus prophezeite das Auftreten von falschen Propheten bzw. falschen Lehrern, die sich die viele Christen oder die sich Christen nennen, verführen werden und die auch gern den wahren Christen in Verwirrung bringen und zum Abfall bringen würden, sodass auch wahre Christen manchmal den Trost, den sie in Christus vor Augen haben, aus den Augen verlieren. Aber wie wir in Petrus, in Matthäus gehört haben, 24, wenn es möglich wäre, den Auserwählten zu verführen. Aber es ist nicht möglich. Petrus hatte nun genau das, diese Ankündigung von Jesus schon gehört und wahrscheinlich auch selbst schon in der frühen Kirche des ersten Jahrhunderts erlebt. Bevor er stirbt, warnt er nun noch einmal ganz im Besonderen seine Geschwister in den Gemeinden vor solchen Irrlehren, wie sie auch genannt werden, Irrlehren. Und das tat er folgendermaßen. Und dazu könnt ihr, wenn ihr eine Bibel habt, den Predigttext aufschlagen, den wir heute im zweiten Petrusbrief finden, das zweite Kapitel, die ersten 9 Verse, zweiter Petrusbrief, zweites Kapitel, die ersten 9 Verse. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, sodass der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, den Ungerechtigen aber zur Bestrafung aufbewahren für den Tag des Gerichts. Der Herr segne an uns sein Wort. Irrlehre, ein Zeichen der Endzeit. Dazu wollen wir zwei Punkte genauer betrachten, die aus dem Text hervorgehen, nämlich erstens falsche Lehrer und ihre Lehren und zweitens falsche Lehren und ihre Folgen. Nachdem Petrus das Ende des ersten Kapitels am Ende des ersten Kapitels deutlich machte, dass die richtigen und guten Propheten nur das verkündeten, wozu der Heilige Geist sie angetrieben hat, stellt er nun am Anfang des zweiten Kapitels dar, demgegenüber die falschen Propheten dar, die es schon immer innerhalb des Volkes gab und die es auch immer wieder nun als falsche Lehrer in unserer Gemeinde geben wird. Damit wiederholt er sozusagen die Prophezeiung Christi. Und um diese falschen Propheten, die Christus sie nannte, geht es darum in meinem ersten Punkt, falsche Propheten und ihre Lehren. Im ersten Kapitel erinnert uns Petrus an die Wahrheiten, in denen wir gegründet sein sollten. Nun folgt im zweiten Kapitel folgen ganz direkte Ankündigungen und Warnungen. Auch dies tut er, um die Gemeinde Christi auf die Zukunft vorzubereiten, sodass wir Christen der Zukunft gelassen entgegengehen können. Die Zukunftsansichten, die Petrus und auch andere Stellen in der Bibel über die kommende Zeit machen, unterscheiden sich dabei sehr gegenüber den Zukunftsaussichten von anderen Religionen. In keiner anderen Religion sind die Zukunftsaussichten so pessimistisch, so deprimierend wie die beim Christentum. Denn es herrscht seit Anbeginn der Zeit ein geistlicher Kampf zwischen Gott und dem Satan. Petrus mahnt uns nun, Vorkehrungen für diesen Kampf zu treffen. Denn wir sollten zu allen Zeiten in der Schrift der Bibel nach der Wahrheit suchen und nach Erkenntnis. Denn zu allen Zeiten gab es und gibt es Irrlehrer, die die Wahrheit verdrehen. Leider wurden bisher auch falsche Kriterien und Methoden verwendet, um die Echtheit oder die Unechtheit eines Propheten oder Lehrers zu prüfen. Zwei falsche Kriterien und Methoden sind zum Beispiel folgende. Erstens, dass sich viele Christen von einer Lehre deswegen beeindrucken lassen, weil sie neu ist, weil sie modern ist. Siehe die neue Paulus-Perspektive. Wer davon vielleicht schon etwas gehört hat, da wird die Aussage von Paulus verdreht, dass es ihm eigentlich nicht um die Rechtfertigung des Christen allein aus Glauben geht. Heute glauben viele Menschen, dass das, was neu ist, immer auch besser ist. Ja, dass wir heute viele Probleme ganz einfacher lösen können, weil wir wissenschaftlich modern sind und eben nicht mehr im dumpfen, finsteren Mittelalter leben, wo es ja so viele Zwänge und dumme Einstellungen gab. Aber dem stimmt die Bibel nicht zu und dem stimmen viele Historiker und Kirchengeschichtler auch nicht zu. Wir sind heute nämlich gegenüber Schwierigkeiten nicht besser gewappnet als im Mittelalter. Alles Äußere verändert sich vielleicht, aber die menschlichen Lebensprobleme bleiben immer die gleichen. Deshalb gibt es Filme die 70 Jahre alt sind, die wir heute Klassiker nennen, weil sie die gleichen Themen und Probleme behandeln und zeigen, die zeitlos und bei uns heute immer noch aktuell sind. Liebe, Freundschaft, Treue, Selbstaufgabe und so weiter und so fort. Und so ist es auch mit der Bibel. Sie zeigt uns auf, dass sich die Welt seit dem Sündenfall nicht geändert hat. Und dass der Mensch immer noch der Gnade Gottes bedarf, weil er sich immer noch nicht selbst erretten kann. Der Mensch hat eben noch keinen sogenannten weiteren Evolutionssprung gemacht, auch wenn viele darauf hoffen. Und er wird es auch nie tun ohne die Hilfe Gottes. Jetzt könnte man an die Reformatoren denken, die ja scheinbar auch eine neue Lehre in die Kirche eingebracht haben. Aber die Reformatoren haben sich nichts Neues selbst ausgedacht, sondern sie haben etwas Altes, Verschüttgegangenes, neu ausgegraben und hervorgehoben. Sie wollten zu den ursprünglichen Quellen, nämlich der ursprünglichen Heiligen Schrift zurück, nicht mehr nur auf den Aussagen von anderen Theologen und der kirchlichen Tradition stehen. Und zudem, dass sich leider viele Christen von neuen Lehren beeindrucken lassen, kommt nun noch ein zweites falsches Kriterium hinzu. Das Gegenstück nämlich, dass zweitens viele Menschen die Vorstellung haben, dass eine allgemein anerkannte Lehre gleichzeitig auch richtig sein müsse. Und man deshalb nicht von ihr weichen will, auch wenn die eigenen Argumente der biblischen Gesamtaussage gegenüber nicht standhalten würde. So behaupten zum Beispiel Nichtchristen gern, dass heute kein intellektueller und kultivierter Mensch noch an die Bibel, an einen Gott glauben kann. Die große Masse ist unchristlich, das heißt, das Christentum irrt sich, denn die Masse kann sich ja nicht irren. Große Masse ist unchristlich, das Christentum irrt sich, oder zum Beispiel befinden sich die meisten Christen in Deutschland in der Landeskirche. Also ist es besser, in der Landeskirche zu sein. Das ist richtiger als in einer kleinen, freien Gemeinde. Ich war ja die letzten paar Tage auf einer Konferenz, der Heidelberger Konferenz in Heidelberg, und da ging es um das Thema Endzeit. Das passte ziemlich gut zu meiner Vorbereitung für das heutige Predigtthema. Und da habe ich gehört, dass zum Beispiel der Dispensationalismus, schwieriges Wort, dass diese Lehre über die Endzeit die am meisten publizierte Endzeitlehre ist, die es seit knapp 200 Jahren erst so richtig gibt, und die erst besonders seit 1998 viele Christen begeistert, weil man dachte, in der Gründung des israelischen Staates eine entscheidende Bestätigung für diese Lehre zu besitzen. Aber bisher sind viele Jahre vergangen, mehr als eine Generation, auf die man sich da bezieht, ohne dass sich irgendetwas weiteres bestätigt hätte. Ja, ich würde sagen, und viele andere tun das auch, diese Lehre ist so kompliziert, man braucht fast einen theologischen Doktortitel, um sie zu verstehen, um sie auch vollkommen erklären zu können. Die Endzeitlehre, die die alte Kirche und die auch die Reformatoren vertraten, und die auch ich und ja, hier die Gemeinde vertritt, ist dagegen kaum mehr bekannt. Wir können gerne nach dem Gottesdienst darüber weiter noch reden. Ich lasse das jetzt weg, weil es darum nicht geht. Petrus gibt wegen solcher möglichen falschen Kriterien ein paar Beispiele und nennt Noah, Lot, Sodom und Gomorra, die beiden Städte. Denn die Mehrheit der Menschen gingen zu Noahs und zu Lots Zeiten in Sodom und Gomorra den gottlosen Weg. und damit den ungehorsamen Weg. Sie lagen aber falsch damit und wurden deswegen von Gott gerichtet, sodass die große Mehrheit der Menschen umkam und starb. Nur wenige wurden gerettet aufgrund der Gnade Gottes. Noah als 7. Denn auf die Arche durften auch zu Noah seine Frau, seine 3 Söhne und dessen 3 Frauen. Und später war es dann Lot, der gerade so aus der Stadt fliehen konnte, bevor sie von Gott zerstört wurde. Diese Lehre ist in der ganzen Bibel zu finden. Denn immer bleibt nur eine kleine Minderheit Gott treu. Ja, bei der Wahrheit kann man nicht demokratisch abstimmen und nicht sagen, die Mehrheit legt fest, was wahr ist. Aber genau das wird uns heute als richtig verkauft. Dieses Problem ist aber nicht nur ein außerkirchliches Problem, sondern es begann innerhalb der Kirche, wie Petrus sehr wohl weiß. Und er sagt zu den Christen in der Gemeinde, es gab schon immer falsche Propheten und es wird auch weiterhin unter euch falsche Propheten, falsche Lehrer auftreten. Lehrer, die die Bibel falsch auslegen und damit genauso wenig Gottes Wort verkünden wie die falschen Propheten. Heute ist den Menschen außerhalb und innerhalb der Kirche scheinbar nur noch die Einheitsbildung, die Bildung einer größtmöglich organisierten Gemeinschaft wichtig. Europa, Ökumene. Aber das geschieht leider immer auf Kosten der Wahrheit, die man mit der Bibel in der Hand nicht mehr beanspruchen darf heute. Nein. Denn das Verletzte könnte ja das Gewissen anderer Menschen verletzen. Aber die größte Tragödie in der Kirchengeschichte ist nicht die Uneinigkeit und die unzählbar vielen Spaltungen in der Kirche, sondern die größte Tragödie ist, dass die meisten der vielen christlichen Gruppen eine falsche Wahrheit verkündigen und von dem Wahrheitsanspruch der Bibel und Jesus Christus als Retter, als alleinigen Retter abgewichen sind. Das ist das eigentliche Problem. Wir können deshalb bei unseren Einheitsbestrebungen, die ja richtig sind und gut sind, nicht die Unterschiede der verschiedenen Denominationen unberücksichtigt lassen. Paulus gibt uns nun den Hinweis, an welchen Kennzeichen falsche Lehrer zu erkennen sind. Es sind Kennzeichen, die dem Zeugnis der Schrift über einen wahren, von Gott berufenen Propheten und Diener des Wortes widersprechen. Er zeigt auf, dass Irrlehrer erstens nicht wirklich von Gott berufen und autorisiert sind zu lehren. Deshalb versuchen sie sich nämlich heimlich einzuschleichen, indem sie verführerisch auftreten. Das gefällt uns Christen. Der falsche Prophet steht damit im Kontrast zum wahren Propheten, der ja nach Kapitel 1, Vers 19 bis 21 nur von Gottes Befohlenes und vom Heiligen Geist Getriebenes verkündigt. Der Irrlehrer ist nicht von Gott autorisiert und er erfindet eben seine eigenen Theorien und Lehren. Denn seine Meinung ist ihm wichtiger als die Meinung der Bibel. Beispielsweise die Evolutionstheorie, wo auch Christen versuchen, Evolutionstheorie und Aussagen der Schrift zu vereinen. Oder dass nur die angewandte Psychologie den Menschen und ihren seelischen Problemen helfen könnte, mit ihren Problemen umzugehen. Oder die Behauptung der historisch-kritischen Methode in der Theologie, dass Wunder nicht möglich sind. Die gab es früher nicht, weil es ja heute auch keine Wunder mehr gibt. Und es sind alles Mythen, die wir aus unserem Glauben verbannen müssen. müssen die Schrift von den Mythen befreien. Ja, wir haben davon im ersten Kapitel gehört, in den letzten Predigten. Aber, Geschwister, nichts davon ist bewiesen. Vielmehr widersprechen sich viele wissenschaftliche Aussagen und psychologische Theorien, Philosophien. Sie widersprechen sich gegenseitig sehr oft. Zweitens, außerdem zeigt Petrus auf, dass die Botschaft der Irrlehrer, dass sie nicht der vollkommenen Wahrheit entspricht. Sie ist nicht rein. Vers 3, aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Ja, ich habe vorhin berichtet, dass der Dispensationalismus die meist publizierteste Lehre ist, mit Millionen und Abermillionen Büchern zu diesem Thema, womit viel Geld gemacht wird. Da hat einer ein Buch geschrieben und es bei einem Problem im Nahen Osten verfasst und herausgebracht, und ein paar Jahre später gab es einen anderen Herrscher und dann hat er das Cover gewechselt und die Einleitung neu geschrieben und das gleiche Buch wieder herausgebracht und so weiter und so fort. Ja, die Worte der Irrlehrer klingen klug und eingängig und hören sich so an, als ob sie zu unserer Situation gerade auch passen. Aber ein falscher Prophet wird seine Zuhörer niemals kritisieren. Er wird seine Zuhörer zu trösten versuchen und ihnen nur das sagen, was sie gern hören möchten, was ihnen in den Ohren juckt, wie es in der Schrift heißt. Aber auf die Sünde und dass man wegen der Sünde verloren gehen kann, darauf werden sie nicht hinweisen. Schuld haben die Umstände, nicht der Sünder selbst. Genau das habe ich bereits bei so vielen Pastoren der Landeskirche selber erlebt. Da war nichts mehr zu hören von Sünde und einem zornigen Gott. Wenn es da hieß, von dem zornigen Gott, dann habe ich einen Pastor gehört, der sagte, ja, da hat sich Mose geirrt, was er da über Gott sagte. Aber eigentlich sprach Gott selbst in dieser Stelle. Mose zitierte Gott in seiner Aussage. Der dritte Punkt ist, dass falsche Lehrer den Herrn Jesus Christus auch schlichtweg verleugnen, indem sie wohl von Gott sprechen, aber Christus nicht erwähnen. Oder indem sie Christus nicht in den Mittelpunkt stellen, ihrer Auslegung der Schrift. Denn er sei ja eigentlich nicht lebensnotwendig. Oder man missachtet Jesu Person als Gott, indem man ihn nur als vorbildlichen Menschen darstellt, wie Gandhi es ja auch war. Aber seine Gottheit wird abgestritten. Oder sie leugnen oder lassen außer Acht, dass Jesus am Kreuz mit uns, mit Gott versöhnt hat. Dass er für unsere Sündenschuld am Kreuz gestorben ist und nicht einfach nur, weil Juden damals ihn fälschlicherweise getötet haben. Die Wichtigkeit des Kreuzestodes zu leugnen, heißt aber gleichzeitig auch unseren Herrn Jesus Christus zu leugnen. Und viertens, als letztes zeigt Petrus noch auf, dass weil Irrlehrer nicht von Gott Berufene sind und sie auch nicht die Wahrheit verkünden, sie Christus leugnen, dass ihre Lebensführung deshalb auch nicht mit der Bibel übereinstimmt. Vielmehr folgen sie ihren verderblichen Wegen. Das heißt, sie sind hemmungslos, sie sind maßlos, ausschweifend und extravagant. Mehr oder weniger. Wir sehen also, man kann Irrlehrer und falsche Lehren an den Kennzeichen, die Petrus hier gibt, erkennen. Sie widersprechen nämlich den von Gott autorisierten biblischen Aussagen. Wir Christen werden hier von Petrus im Prinzip wieder aufgefordert, das wahre Wort Gottes, die Bibel, nicht zu vernachlässigen. Denn die Ursache für das Eindringen falscher Lehren in die Gemeinde beruht gerade auf der Vernachlässigung von Gottes Wort und von seinem Gesetz. Und das war auch das Problem der Menschen zu Noahs Zeiten und zu Lots Zeiten. Den Menschen in Sodom und Gomorra, denn sie haben Gott den Rücken zugekehrt und folgten falschen Lehren, ihren eigenen Wegen. Und das hatte dann auch Folgen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt der Predigt. Denn Petrus hat nicht nur aufgezeigt, wie wir falsche Lehrer und demzufolge auch ihre falschen Lehren erkennen können, sondern was passiert, wenn man den falschen Lehren Glauben schenkt. Zweitens, falsche Lehren und ihre Folgen. Zunächst frage ich euch, warum folgen wir Menschen oder die Mehrheit der Menschen so gern falschen Lehren? Die Antwort ist relativ einfach. Wir Menschen sind von Natur aus Sünder. Das heißt, wir wollen lieber das tun, was wir gern machen möchten. Wir wollen Gott nicht gehorsam sein. Wir wollen Gott sein. Wenn man also einer falschen Lehre folgt und dadurch Gott und das Übernatürliche fortfallen, dann ist man frei zu tun und zu lassen, was man will, ohne von seinem Gewissen verurteilt zu werden, stellt Martin Lloyd-Jones fest. Falsche Lehren helfen dem Menschen also, seinen Lebenswandel zu rechtfertigen und sein Gewissen zu beruhigen. Falsche Lehren bringen Menschen von Gott ab und führen zu Ungehorsam. Eine falsche Lehre ist aber nicht immer leicht zu erkennen, auch wenn wir gewisse Kennzeichen hier von Petrus angegeben haben. Ja, erstens, Petrus spricht ja davon, dass Irrlehrer heimlich ihre verderblichen Sekten einführen. So wie die Irrlehrer, so sind auch ihre Lehren. Sie sind verschlagen und deshalb ist auch ihre Lehre hinterlistig. Denn Irrlehrer benutzen zwar oft biblische Begriffe und Aussagen, aber sie geben den Aussagen einen anderen Sinn und füllen den Inhalt anders auf. Und das klingt dann mehrdeutig. Und deswegen ist es manchmal angebracht, wenn wir einen Prediger hören, der Mehrdeutiges sagt, dass wir diesen Prediger hinterfragen, um herauszufinden, was er wirklich meint mit Jesus ist der Christus. Ist Christus für ihn nur ein charismatischer Christus, den wir eben immer schon in der Tradition der Verkündigung Christus nennen, Retter nennen, aber wirklich gab es ihn nicht. Der historische Christus war ein ganz anderer, wenn es ihn überhaupt gab. Denn die Lehre der Irrlehrer ist inhaltslos und bringt Menschen keinen wirklichen Trost. Und deshalb sagt Petrus in Vers 17, wir kommen in der weiteren Predigt darauf auch noch einmal, solche Menschen sind Brunnen ohne Wasser. Ihre Lehre ist inhaltslos. Und zweitens, Irrlehrer sind außerdem verwegen und frech, sagt Petrus dann in Vers 10, was auf ihren falschen Umgang mit Gottes Wort hinweist. Sie verführen die Menschen dazu, dem Wort Gottes nicht mehr mit Ehrfurcht und Ehrerbietung zu begegnen. Ja, bis dahin, dass sie die Heiligkeit der Bibel leugnen, die Autorität der Bibel. Und so wie die historisch-kritische Methode sich mit der Vernunft über die Bibel hinwegsetzt und erhebt, und dann ist es nur ein kleiner Schritt zu sagen, dass die Sündhaftigkeit des Menschen gar nicht so schlimm ist und dass man sich nur selbst einredet, sündig zu sein und man Jesus Christus als Retter eigentlich nicht unbedingt braucht. Drittens, Falsche Lehren führen damit zu Unaufrichtigkeit Gott und anderen Menschen gegenüber. Und das Schlimmste dabei ist, dass aufgrund ihrer falschen Lehren und damit entstehenden falschen Lebensführung das Christentum und der christliche Glaube, oder wie Petrus es hier sagt, der Weg der Wahrheit verlästert wird. Aber Petrus stellt auch klar, dass Irrlehrer nicht für immer ihr Unwesen treiben werden und treiben können. Denn so wie Gott schon im Alten Testament auf sehr deutliche Art und Weise die Sünden durch eine Flut bestrafte, weshalb wir übrigens Sündflut, Sintflut sagen, weil die Flut aufgrund der Sünden kam. Ja, und er bestrafte auch die ungläubigen Städte, Sodom und Gomorra, machte sie dem Erdboden gleich. Ja, genau so wird er die ungerechten lebenden Irrlehrer nur bis zum Tag des Gerichts, wenn Christus das nächste Mal wiederkommen wird, walten lassen. Und die, die schon vorher verstorben sind, auch die bewahrt er auf für das Gericht. Sie werden um ihre gerechte Strafe nicht herumkommen. Und wenn Christus sich vielleicht aus unseren Augen heraus schon viel Zeit lässt für sein erneutes Kommen, er wird doch kommen und er wird auch sie richten. Aber wie schwierig das Leben für Gottes auserwählte Kinder in der Gemeinde Christi auch unter Irrlehrern werden sollte. Gott hat und wird seine Kinder aus der Versuchung herausretten. Wir müssen beachten, Petrus schreibt nicht, dass uns Gott vor der Versuchung errettet, dass er uns umleitet, sondern dass er uns aus ihr herausrettet, so wie er Lot aus der Stadt herausgerettet hat. Wir Christen können und brauchen aus dieser Welt nicht in Klöster fliehen, brauchen in dieser Gemeinde auch nicht wie unter einer Glocke leben und nur befreundet sein untereinander. Können wir ja nicht das Evangelium weitergeben unter unseren Freunden oder unseren Arbeitskollegen. Wir leben durchaus in der Welt. Ja, und auch wir, und ich denke auch ihr, ärgert euch manchmal an der Ungerechtigkeit um uns herum, im Großen und im Kleinen. Aber Gott wird nicht zulassen, dass seine Kinder vom Heil abgebracht werden. Wie es auch Matthäus im 24. Kapitel schon sagt. Ja, und darum ist es wichtig, die Wahrheit zu kennen und Christus zu kennen, in dem sich diese Wahrheit im Kern dreht. Ja, ihn zu verkündigen, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, damit wir immer fähiger werden, falsche Irrlehren, falsche Lehren, aber auch fragenden Menschen mit dem lebendigen und errettenden Wort Gottes weise und richtig antworten zu können. Und nun ein paar wichtige Fragen zum Schluss. Kann ich in eure Herzen sehen, wie es um jeden von euch steht? Aber ich frage euch, tut ihr das, tun wir das, trotz aller Leiden und Widerstände der Endzeit, in der wir gerade leben? Haben wir heute eine tiefere Erkenntnis von der Heiligkeit Gottes und meiner Sündhaftigkeit als im vergangenen Jahr? Werden wir durch diese größer werdende Erkenntnis immer mehr unserer Hilflosigkeit bewusst? Und werfen wir uns immer mehr wirklich auf Christus im Glauben? Denn wir werden in keinem anderen Menschen als in Jesus Christus, dem Gottmenschen, Rettung finden können. Ja, er will uns ja erhalten und schützen im Glauben, wie wir es letztens im Katechismusunterricht hatten.
Er will uns zum ewigen Leben in die Gegenwart Gottes bringen, da er uns erkauft hat von den Sünden und uns vollkommen heilig gemacht hat vor Gott, seinem und unserem Vater. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.